Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es war ganz zarter Frühlingstag, mittags war es und auf einmal ein total unheimliches, grauenhaftes Geräusch aus der Richtung. Und ich gucke dahin, da kommt da eine Qualmwolke hier. Und so langsam konnte man sehen, was passiert war, nämlich das Archiv war eingestürzt.
Ja, das Kölner Stadtarchiv. Am 3. März 2009 stürzt es in eine unterirdische Baugrube und es reißt zwei Wohnhäuser mit. Zwei Menschen sterben. Wertvolle Archivalien, Dokumente seit dem Hochmittelalter, die werden verschüttet, gehen verloren und der Schaden beträgt über 1,3 Milliarden Euro. Die Leiterin des Stadtarchivs, damals wie heute, ist Bettina Schmidt-Schaja. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Gampel.
Morgen vor 10 Jahren, wie haben Sie diesen Tag erlebt?
Als bislang größte Katastrophe in meinem Leben. Ich war im Gebäude und hatte einen Gast bei mir. Da hat mich die Nachricht erreicht, dass wir jetzt sofort rauslaufen sollten, aber Erklärung wurde leider nicht mitgeliefert. Und dann habe ich dem Gast gesagt, laufen Sie raus, Sie wissen, er kannte den Weg. Ich glaube, man darf da auch ruhig von einem Trauma reden. Also ich war schon so beeinträchtigt, dass ich einen Notruf Richtung Stadtspitze praktisch tätigen wollte und nicht mehr wusste, wie mein Handy funktioniert. Also das muss man sich wirklich extrem vorstellen. Also ich stand irgendwie komplett neben mir in dem Moment und ich habe auch in dem Moment nicht zu hoffen gewagt, dass man doch so viel würde werden können.
Ihre Aufgabe, die hat sich ja durch den Einsturz völlig verändert. Statt bewahren ist der Fokus dann gewesen, suchen, retten, wiederherstellen von Dokumenten. Sie haben es angesprochen, viele konnten gerettet werden. Das heißt, rund 95% konnten zumindest geborgen werden. Aber was ist denn mit den anderen 5%? Was ist offenkundig zerstört und verloren?
Naja, so was wir gemacht haben, wir haben ja das Archivgut, das wir bergen konnten, in 20 Asylarchive verbracht und wir können eigentlich nur anhand der laufenden Meter in den Archiven der Kollegen sagen, dass da 5% fehlen müssten. Was das im Einzelnen ist, können wir bis heute ja nicht sagen. Dazu müssten wir alles bergungserfasst, alles identifiziert und zugeordnet haben. Und so weit sind wir noch lange nicht. Es sind verschiedene Prozesse, die hier ineinander greifen. Also wir sind auf der einen Seite immer noch bei der Bergungserfassung. Bei der puren Menge von 30 eingestürzten Kilometern kann man sich vorstellen, dass das auch eine große, große Aufgabe ist. Auf der anderen Seite sind wir aber schon wieder bei der Trockenreinigung, beim Anbieten von Archivgut aus dem Einsturz beim Benutzer. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir in Teilen schon wieder als ganz normales Archiv arbeiten. Deshalb ist der ganze Wiederaufbauprozess auf der einen Seite zugange seit Jahren, seit 10 Jahren und auf der anderen Seite existiert also wieder ein ganz normal arbeitendes Archiv.
Lassen Sie uns über ein Erfolgserlebnis sprechen im Zuge der Bergung. Welches ist denn bisher das, worüber Sie sich besonders gefreut haben?
Ich muss sagen, das Attraktive an diesem Kölner Stadtarchiv war und ist eigentlich die Vielfalt der Überlieferung, die ja sogar den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschädigt überstanden hat. Ich könnte Ihnen jetzt nennen, ach, das wichtigste Stück ist der Verbundbrief oder die Nobelpreisurkunde Heinrich Bölls, aber das wird dem Gesamtbestand eben nicht gerecht. Man hat nicht nur die städtische Überlieferung bei sich gehabt, sondern man hat auch damals mehr als 800 Vor- und Nachlässe bei sich gehabt. Übrigens, um das nochmal zu erwähnen, wir haben in den letzten 10 Jahren im Vor- und Nachlassbereich schon wieder 80 Vor- und Nachlässe von Menschen übernommen. Das sind 10% dessen in 10 Jahren, was man in den vergangenen 150 Jahren zuvor übernommen hatte.
Das impliziert, also diese Menschen haben Ihnen auch Nachlässe anvertraut, trotz des Einsturzes.
Ja, natürlich. Das waren zum Beispiel eine Familie eines ehemaligen Oberbürgermeisters, Norbert Burger. Das war ein Fotobestand von Charles Fraser aus London. Das war zum Beispiel Alfred Biolek, der uns erst im letzten Jahr große Teile seines Vorlasses übergeben hat und ähnliche Dinge mehr. Also wir sind in Teilen schon wieder als ganz normales Archiv unterwegs.
Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass es eine andere Seite gibt, nämlich dass es auch Menschen gibt, die sagen, wir haben ihnen was Wertvolles anvertraut, das ist zerstört und das Vertrauensverhältnis ist damit auch beschädigt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben aber relativ viel getan, um dieses Vertrauen wieder zu festigen. Also wir haben seit vielen Jahren, also erstmal es gab mehrere Veranstaltungen im Rathaus tatsächlich auch, mit der Stadtspitze und dem Dezernenten Oberbürgermeister. Dann haben wir seit 8 Jahren jedes Jahr die Vor- und Nachlassgeber zu uns gebeten, um mit den Familien darüber zu sprechen, wie der Stand im Wiederaufbau ist, wie die Prozesse laufen. Wir haben sie ja juristisch informiert. Und daran, dass das eigentlich gut läuft, können Sie ermessen, dass die fast alle, also ich glaube mit 1 oder 2 Ausnahmen, ihre Rechte an der Entschädigung auf die Stadt übertragen haben.
Aber wie lange wird es denn jetzt noch, insofern man das überhaupt prognostizieren kann, dauern, das, was man geborgen hat, wieder wirklich herzustellen? Da ist ja oft von Jahrzehnten die Rede, 30 Jahren ungefähr.
Ja, genau. Wir haben ja immer gesagt, dass das 30 bis 40 Jahre dauern wird und haben immer gehofft, dass man automatisierte Verfahren erfindet, die praktisch die Trockenreinigung, die über jedes Blatt, jedes Stück gehen muss, damit der alkalische Baustaub die Faser nicht zersetzt, denn dann braucht man hinterher nicht mehr zu restaurieren. Also wir haben immer gehofft, dass sich dieser Prozess beschleunigen lässt durch automatisierte Verfahren. Da hat man uns dann tatsächlich auch schon bald einen Punkt davor gesetzt. Das funktioniert nicht, beziehungsweise die Ergebnisse, die waren nicht so, wie wir uns die vorgestellt haben. Und vor diesem Hintergrund sind wir zur händischen Trockenreinigung ganz zurückgekehrt und können das nicht automatisieren. Das bedeutet aber, dass wir noch mindestens 30 Jahre für die Trockenreinigung brauchen und bis der letzte Riss geschlossen ist, der letzte Knick geglättet wurde und der letzte Einbad so stabilisiert wurde, dass man das wieder auch dauerhaft nutzen kann. Das wird 30 Jahre dauern.
Was sind für Sie die Lehren des Einsturzes mit Blick auf Risikomanagement?
Normalerweise ist es so im Archiv, dass immer große Teile des übernommenen Archivgutes noch auf die Erschließung warten. Das heißt, man hat immer Bestände, die zum Zeitpunkt jetzt noch nicht erschlossen sind. Wir wissen heute aber, dass das unbedingt passieren muss, weil sie sonst einer Katastrophe wie dieser doch ausgesetzt sind. Also sowohl bei Wassereinbruch oder auch bei einem Brand. Das, was nicht verpackt ist, wird auf jeden Fall leiden müssen. Das, was nicht erschlossen ist, kann im Fall einer Havarie weniger gut rekonstruiert und zusammengefügt werden. Also das macht auf jeden Fall immer Probleme. Wichtig ist auch gerade im Hinblick auf den Umzug, den wir vor uns haben, dass alles Archivgut sachgerecht verpackt ist. Wir rechnen mit 560 LKW à 12 Tonnen, die wir in etwa 50 Tagen umziehen müssen.
Der Neubau soll Ende 2020 fertig sein. Wie können wir uns jetzt gerade die Lagerung der Dokumente vorstellen?
Wir sind im Moment auf 4 Standorte verteilt. 2 in Köln. Wir haben die andere Hälfte des Archivgutes, gut die Hälfte in Düsseldorf, im Gebäude des ehemaligen Landesarchivs eingelagert. Und eine zweite große Werkstatt befindet sich in Wermsdorf in Sachsen, im Schloss Hubertusburg. Und dort haben wir auch nochmal 15 eigene Mitarbeiter beschäftigt, die wir dort mit dem Archivgut beschäftigen.
Frau Schmidt-Scheier, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.